Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von energieexperten.ch, dem Energieeffizienzblog der EKZ Energieberatung. Mit dem Podcast Energieexperten.
NZZ Akzent.
Hallo Ivo.
Hallo.
Hier in diesem Video sehen wir einen wunderschönen Sandstrand, die Sonne scheint und die russische Moderatorin, die hat Wind in den Haaren und preist Mariupol als glanzvolle, prächtige Feriendestination.
Ja, die Reporterin, die schwärmt von dieser Stadt, von Mariupol, diese Stadt, die 2022 von den Russen fast vollständig zerstört und dann besetzt wurde. Und die Reporterin, die zu einem Kreml-Portal wohl gehört, sagt, dass die Stadt jetzt wieder bereit ist für die Touristen. Sie redet mit einem Hotelier, der sagt, wie günstig und bequem das alles ist, dass es Wi-Fi hat. Sie redet mit Leuten, die am Strand sich ausruhen, endlich mal ein bisschen Urlaub genießen. Und sie geht auch auf den Markt, wo ihr der Verkäufer versichert, dass heute alles so viel besser ist als in den Jahren unter der Ukraine.
Sieht schön aus, all diese bunten, reifen Früchte auf dem Markt. Bizarr, aber trotz allem, der Krieg kommt nirgends vor.
Ja, der Krieg ist im Video nicht sichtbar. Das ist Absicht. Mariupol soll als Teil Russlands dargestellt werden, als Ort, wo das normale Leben zurückgekehrt ist und als Ort, wo das Ukrainische verschwunden ist. Und das ist Teil einer größeren Strategie in den besetzten Gebieten. Russland beseitigt alles Ukrainische und die verbliebenen Ukrainer werden ins russische System integriert, ob sie das wollen oder nicht. Und diese Gegenden in der Südukraine und im Donbass, die werden russifiziert auf ganz vielen Ebenen.
Damit rückt eine Befreiung der besetzten Gebiete in weite Ferne. Wie Russland in den sogenannten neuen Regionen quasi unwiderrufliche Fakten schafft, erklärt Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Marlin Oehler. Also Mariupol, das wird in diesem Propagandavideo klar gemacht, das gehört heute zu Russland.
Ja, das wird klar gemacht und Moskau sieht das so. Moskau und Wladimir Putin, die sehen das so, dass Mariupol immer schon zu Russland gehörte, weil die Ukraine ja für sie als Staat und als Nation nicht existieren darf. Und der Weg, diese Gebiete auch zu Russland zurückzuholen mit Krieg, mit Gewalt, der begann 2014 mit der Annexion der Halbinsel Krim, dann mit dem Überfall auf den Donbass, dieser Krieg, der ja schon 8 Jahre dauerte, bevor dann Russland 2022 das ganze Land angriff, die ganze Ukraine angriff. Und eben vor allem in diesen sogenannten neuen Regionen, wie die Gebiete bezeichnet werden, stark voranschritt. Russland hat Teile des Donbass erobert und vor allem aber auch große Teile der Gebiete Saporischschja und Cherson im Süden der Ukraine. Und die sind bis heute besetzt.
Und der Krieg läuft ja auch noch weiter. Es ist noch nichts abgeschlossen. Nach der letzten Offensive auf Kharkiv zeigt sich auch, das Gebiet könnte noch vergrößert werden.
Ja, es ist klar, dass Russland sich mit den gegenwärtig eroberten Gebieten nicht zufrieden gibt, dass die Russen weiterdrücken. Sie haben das Gefühl, sie können große Teile der Ukraine erobern. Mhm. Die Russen haben gerade jüngst, sind sie in Kharkiv eingefallen, haben dort über 100 Quadratkilometer erobert. Und sie drücken auch im Donbass, da wirken die ukrainischen Linien wirklich verletzlich, so verletzlich wie vielleicht nie ist in den letzten 2 Jahren. Mhm. Und das heißt aber auch, dass die Ukrainer ihre Ambition, diese fast 20% des Staatsgebiets, das von den Russen besetzt ist, zurückzuerobern, dass sie diese Ambition nicht so schnell in die Realität umsetzen können.
Mhm. Und da in diesen eroberten Gebieten, in diesen besetzten Gebieten, da schafft Russland Fakten, sagst du. Wie zeigt sich das konkret?
Muss ich das vorstellen, als die Russen in diese Gebiete einmarschiert sind, haben sie eigentlich in jedem Dorf, in jeder Stadt, haben sie, nachdem die Soldaten das übernommen haben, als erstes das Ortsschild übermalt. Das war in der Ukraine in blau-gelb, in den Nationalfarben, übermalt. Mhm. Die Russen kamen, sind da mit Leitern und Farbbeuteln da hochgeklettert und haben das in den russischen rot-weiß-blauen Farben übermalt, um zu zeigen, das gehört jetzt zu uns. Und auf einer weiteren Ebene natürlich haben sie auch alle ukrainischen Helden aus den Straßennamen entfernt und die ersetzt durch russische Schriftsteller oder sowjetische Figuren. Mhm. Und sie haben auch Denkmäler gestürzt, die ukrainische Figuren zeigten und haben zum Beispiel Lenin-Denkmäler wieder aufgestellt.
Und wie ist es denn mit der Bevölkerung, was man weiß, die wird jetzt ja auch integriert, ob sie wollen oder nicht. Wie funktioniert das? Es geht ja nicht mit einem einfachen Pinselstrich wie bei den Straßenschildern.
Nein, das war natürlich ein längerer Prozess, der auch nicht abgeschlossen ist. Da geht es darum, dass man das System umstellt, dass die Behörden, die Schulen auf Linie gebracht werden. Mhm. Vor allem aber wurde zunächst das Ukrainische verboten, die Sprache Ukrainisch in der Öffentlichkeit. Die Medien wurden gleichgeschaltet, die Bevölkerung wird überwacht. Und wenn man das Beispiel Kinder nimmt, ist es dort natürlich am einfachsten in gewisser Hinsicht, weil in den Schulen hat man die Flaggen gewechselt, hat man den Lehrplan an den russischen angepasst, hat man zum Beispiel den ukrainischen Sprachunterricht einfach abgeschafft. Und diese ganze sogenannte patriotische Erziehung, die in Russland seit 20 Jahren geübt wird, die ja eigentlich eine Indoktrination in diese russische Ideologie ist, der kleinsten.
Das sieht man auch in diesem Video aus einer Reportage des Wall Street Journals ungefähr vor einem Jahr. Einblick in ein Schulzimmer in den eroberten Gebieten.
Ja, in diesem Video sieht man eben Kinder im Klassenzimmer, man sieht die russische Fahne, man sieht Putins Bild, wie halt in jeder russischen Schule das ist. Auch die Disziplin, die Kinder, die da stramm stehen, die die Nationalhymne hören müssen, das ist auch eine Art von Indoktrination, die dann in der Schule ab einem frühen Alter stattfindet.
Wir sind gleich zurück.
Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen. Das ist das Motto im Podcast Energieexperten. Wir besprechen, wie wir als Gesellschaft die Energiewende erfolgreich umsetzen können. Jeden zweiten Dienstag gibt es ein Gespräch zu den wichtigsten Fragen rund um das Bauen, Wohnen, Business und die Mobilität. Und jeden Donnerstag einen Text aus dem Blog der Energieexperten.
Und gegen diesen Prozess der Russifizierung eben von Medien, der Straßenbilder, der Schulen in den eroberten Gebieten, gibt es denn da keinen Widerstand aus der Bevölkerung? Was weiß man da?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Der Geheimdienst hat zum Beispiel extrem große Kompetenzen, fast unbegrenzte. Die Menschen werden eingeschüchtert. Man kann zum Beispiel für einen Social Media Post kann man große Probleme kriegen. Die wichtigen Posten in den Verwaltungen und politisch werden mit Russen besetzt. Das sind die Leute, denen man vertraut. Und die Gegner, die wurden natürlich schon rasch, auch in den ersten Monaten dieser Besetzung, wurden die im besten Fall deportiert, in die Ukraine weggeschickt. Aber viele landeten in Gefängnissen, wo Folter an der Tagesordnung ist. Es sind laut ukrainischen Angaben insgesamt 38.000 Menschen werden vermisst. Das sind zwar auch Soldaten, aber das sind auch viele Leute in diesen besetzten Gebieten, die in Gefängnissen schmoren. Und was für mich immer eine extrem schlimme Geschichte ist, sind auch diese Zwangsadoptionen von Kindern, wo man die einfach zu Waisen erklärt hat und die dann in russische Familien weggeschickt hat.
Ja, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, kürzlich über diese geraubten ukrainischen Kinder. Ich werde den Link zum Podcast in die Shownotes stellen. Ivo, Widerstand heißt, das ist schwierig, respektive gefährlich.
Ja, es ist die Rede von einer lähmenden Atmosphäre der Angst, die in den Gebieten herrscht. Dass man nicht aufmuckt, dass man ruhig bleibt. Und das heißt aber schon auch, dass sich die meisten, die geblieben sind, haben sich irgendwie arrangiert. Weil man darf ja auch nicht vergessen, es sind sehr viele umgekommen, es sind sehr viele weggegangen, sehr viele geflohen. Und zum Beispiel in Mariupol ist ja nur ein Viertel, also 100.000 von 400.000 Leuten sind in der Stadt geblieben. Und da sind natürlich auch Leute drunter, die aus Resignation, aber auch vielleicht aus Karrierechancen, die sie sich ausrechnen, die da geblieben sind. Aber letztlich geht es darum, dass man irgendwie überleben will, muss. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man die russische Staatsbürgerschaft annimmt. Mhm. Weil man muss wissen, ohne Pass kriegt man in Russland und diesen besetzten Gebieten keine Sozialleistungen, keine Pensionen, kann kein Bankkonto eröffnen, verliert sein Geschäft. Also dieser Pass ist überlebenswichtig. Und das führt dann wieder zu dieser Russifizierung natürlich.
Okay. Also Russlands Besetzungsregime setzt nicht nur auf Krieg und Repression, es gibt noch andere Mittel. Wenn Menschen beispielsweise, wie du sagst, Karrierechancen wittern, gibt es auch Anreize?
Ja, diese Anreize gibt es natürlich. Russland ist trotz allem ein reiches Land, ein reicheres Land, als das die Ukraine ist. Mhm. Und auch dieser Faktor Zeit, dass man am Anfang vielleicht sich dem noch verweigert hat, aber irgendwann auch aufgibt. Und da kommt dazu, dass Russland ja nicht nur die Peitsche, sondern auch das Zuckerbrot verwendet. Mhm. Und dass sich auch Moskau diese besetzten Gebiete einiges kosten lässt.
Ja, und das macht Wladimir Putin deutlich hier an der großen jährlichen Pressekonferenz am 14. Dezember 2023, wo er in diesem überdimensional großen Studio vor Publikum mit zwei Moderatoren fast 4 Stunden lang spricht und Rede und Antwort steht. Und da geht es eben auch um diese Investitionen in die sogenannten neuen Regionen, also die besetzten Gebiete in der Ukraine.
Jährlich в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей.
Ja, Putin hat im Dezember angekündigt, dass jährlich 10 Milliarden Franken umgerechnet in die Infrastruktur dieser Gebiete investiert werden soll. Und das ist natürlich viel Geld.
Also was meinst du mit Zuckerbrot?
Ja, das Zuckerbrot in gewisser Weise wären diese Sozialleistungen, die mit dem russischen Pass verbunden sind, aber eben auch der Wiederaufbau und große Infrastrukturprojekte. Mhm. Und wenn man das in Mariupol sich zum Beispiel anschaut, dann gibt es da immer wieder große Auftritte von Politikern, die zum Beispiel durch das Nevsky-Quartier gehen und das sieht dann alles super modern aus und es gibt Spielplätze und es gibt schöne Parks und es gibt moderne Wohnungen. Mhm. Und es ist wirklich diese Botschaft, dass aus diesen Ruinen eine blühende Landschaft entsteht. Das ist ganz wichtig für die Kreml-Propaganda. Mhm. Und eben aber im Hintergrund lässt man sich das auch was kosten. Man hat 70.000 Arbeiter aus dem Kaukasus und Zentralasien in diese Stadt gebracht und die sind natürlich schon auch dran, am Schäden beseitigen und am Renovationen vornehmen.
Mhm. Nachdem sie die Stadt in Schutt und Asche zerbombt haben, treiben die Russen jetzt den Wiederaufbau voran.
Ja, das ist schon ein bisschen eine absurde Situation. Aber das Wichtige ist für Putin, dass ihm das jetzt gehört, dass das Teil des russischen Reiches wieder ist. Mhm. Und was natürlich die andere Seite ist, ist, dass das auch eine Möglichkeit ist, sich zu bereichern. Das sind Staatsaufträge, die gehen häufig an Firmen, die sehr eng mit führenden Politikern verbunden sind. Das gibt keine Ausschreibungen, keine Transparenz. Mhm. Und entsprechend gibt es auch sehr viele Klagen in Mariupol darüber, wie schlecht diese Renovationen ausgeführt werden und wie viel es eben eigentlich überhaupt nicht besser geworden ist, abseits dieser glänzenden Bilder, die da am Staatsfernsehen gezeigt werden.
Mhm. Also nicht ganz so glorios, diese Russifizierung offenbar, wie sie verkauft wird.
Ist sie definitiv weniger, ja. Und man muss auch sehen, dass wenn es um die Menschen geht, das ist nicht die Priorität der russischen Politik, mhm. sondern es ist natürlich auch ein Gebiet, wo der Krieg weiterhin nah ist. Der Krieg ist noch nicht gewonnen. Und deshalb haben auch strategische Investitionen, also in große Infrastruktur, in Häfen, in Eisenbahnen, also all das, was man nicht nur wirtschaftlich, sondern auch fürs Militär nutzen kann, das hat dann häufig Priorität. Mhm. Und gerade jetzt baut zum Beispiel Russland auch eine weitere Eisenbahnlinie durch die Südukraine auf die Krim, um die Truppen dort eben auch besser versorgen zu können. Also das ist immer noch das Allerwichtigste.
Mhm. Also Ortsschilder ummalen, Straßen umbenennen, das ist noch das Kleinste. Aber auch die Menschen werden zu Russen umerzogen. Die Infrastruktur ist nach Russland ausgerichtet. Und die Ukraine, wenn man jetzt die Perspektive wechselt, die kann da eigentlich nur zuschauen, ohnmächtig.
Das ist für die Ukraine eine sehr schlimme Erfahrung. weil sie haben lange gehofft, dass sie diese Gebiete zurückerobern können. Nach dem letzten Jahr, als diese Gegenoffensive ja gescheitert ist, zeigt sich, dass das möglicherweise auf Jahre hinaus nicht möglich sein wird. Und auch mit jedem Dorf, das die Ukrainer verlieren, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, schwindet diese Perspektive. Und gleichzeitig schreitet diese Russifizierung voran. Natürlich, im Moment ist das noch relativ oberflächlich, das sind 2 Jahre. Aber wenn das jetzt noch einmal 5 Jahre so bleibt, dann sind wir da in einer anderen Situation. Und das wird dann auch sehr schwer sein, das noch rückgängig zu machen.
Liebe Ivo, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
Vielen Dank, liebe Grüße auch nach Zürich.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.